Gestern Nachmittag kam sie, die Nachricht, dass James Levine gestorben ist. Einer der großen Operndirigenten seiner Zeit ist er gewesen. Immer umgeben von Sängerstars. Sein Orchester, das Orchester der Metropolitan Opera, hat ihm aus der Hand gefressen. Seine Opernaufnahmen mit Domingo, Pavarotti und Co. sind Klassiker. Und Levine selbst war einer der mächtigen Strippenzieher im internationalen Musikleben. Aber das alles hat das unrühmliche Ende nicht verhindern können. Seinen Rausschmiss an der Met wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in mehreren Fällen. Anschuldigungen, die einen doch beträchtlichen Schatten werfen auf ein beeindruckendes musikalisches Lebenswerk. SWR2 Opernredakteur Bernd Künzig hat James Levine auch noch live erlebt. Bernd, ein Charismatiker wie Bernstein oder Chidi Bidake ist Levine ja eher nicht gewesen. Was für eine Art Dirigent war er denn? Wie würdest du ihn beschreiben?
Ich also, wenn du jetzt von dem Charismatiker wie Leonard Bernstein sprichst, ich habe ihn im Prinzip gar nicht gesehen, weil ich ihn in Bayreuth bei den Festspielen erlebt habe mit dem Parsifal. So. Und da gibt es den abgedeckelten Orchestergraben, da sieht man ihn überhaupt nicht, aber man hört ihn natürlich. Und er war mit dem Parsifal, das muss ich schon sagen, glaube ich, einer der paradigmatischen Parsifal-Dirigenten in Bayreuth nach dem Krieg. Vielleicht neben Knappertsbusch und Boulez hat er die intensivste Interpretation dieses Alterswerks von Wagner gemacht. Das glühte wirklich unglaublich. Diese Tempi waren sehr, sehr langsam, sehr meditativ, aber man hörte dieses Stück nochmal in einer vollkommen anderen Klarheit, würde ich sagen. Diametral entgegengesetzt sicherlich zu der Boulez-Interpretation, die vielleicht moderner gewesen ist, aber er war da ein unglaublicher Dirigent und er hat das wahnsinnig lange dirigiert, nämlich von 1982 im Jubiläumsjahr des Parsifals bis 1998. Und, das sei noch angemerkt, er war der erste jüdische Dirigent nach Hermann Levy, der die Uraufführung dirigiert hat, 1882. Und 100 Jahre später hat er diesen Parsifal, das Allerheiligste vom Allerheiligen, im Bayreuth dirigiert.
Ja, das ist natürlich ein historischer Markstein tatsächlich. Er war ja tatsächlich offensichtlich ein Sängerdirigent. Die Sängerinnen und Sänger haben ihn geliebt. Warum?
Absolut, weil er, glaube ich, ähnlich wie Herbert von Karajan ein perfekter Begleiter gewesen ist. Also da wurde nie was zugedeckt, der ist nie über die Stimmen hinweggegangen, sondern das war wirklich symbiotisch. Und natürlich hat er diese Sängerinnen und Sänger auch alle geliebt. Die Metropolitan Opera ist natürlich ein Haus gewesen, ist es wahrscheinlich auch heute noch der großen Sängerstars, das setzt man da drauf. Also Regietheater oder sowas spielt in der Metropolitan Opera keine große Rolle. Das hat ihn vielleicht auch nicht interessiert. Aber er war eben wirklich ein kongenialer Sängerbegleiter und das hat immer funktioniert.
Auch am Klavier übrigens, ne? War ja ein sehr guter Pianist und hat auch
absolut Klavier begleitet. Er war ein wunderbarer Klavierbegleiter und er hat sich auch immer sehr für die Moderne interessiert. Er hat sogar die zweite Klaviersonate von Boulez gespielt in dessen Anwesenheit, aber er hat sich auch eben für das moderne Repertoire der Metropolitan Opera eingesetzt. Das sind eben Stücke aufgeführt worden wie Bergs Wozzeck, die Lulu, Schönbergs Moses und Aaron, jetzt mal ganz abgesehen von amerikanischen zeitgenössischen Komponisten, die er an der Metropolitan Opera auch uraufgeführt hat.
Was man halt in Amerika so unter zeitgenössisch verstanden hat. Ne? Also das, ich denke, es war schon immer aufs Publikum sehr ausgerichtet, was er so an Moderne gemacht hat.
Ja, es waren natürlich halt auch Stücke von Philip Glass, also in der Minimal Music. Das war natürlich das, was in Amerika so als die zeitgenössische Musik gilt und galt.
Er hat ja in späteren Jahren dann auch mal ein paar Jahre die Münchner Philharmoniker und noch später das Boston Symphony Orchestra geleitet, aber assoziiert wird er eben doch vor allem mit dem Orchester der Metropolitan Opera. Über 40 Jahre hat er das Haus da gefüllt, über 2500 Vorstellungen hat er dirigiert mit einem sehr breit gefächerten Repertoire, wobei er jetzt rein von der Interpretation her schon eher eine rückwärtsgewandte Ästhetik hatte, oder? Also die Idee, dass man Geigen auch ohne Vibrato spielen könnte, war ihm fremd. Ich glaube, er hat da gesagt, man weiß ja gar nicht, ob das wirklich so gewesen ist, man war ja nicht dabei. Also die Interpretationsgeschichte vorangebracht hat er nicht.
Das weiß ich jetzt gar nicht so. Ich würde das zum Beispiel in Bezug auf den Wagner schon ein bisschen anders sehen. Also als er in Bayreuth den Ring gemacht hat, der hat natürlich sehr langsam mit Tempi gehabt. Das sind im Prinzip so Tempi, die später auch Nikolaus Harnoncourt eben gewählt hat, der in den frühen Jahren viel, viel schnellere Tempi gehabt hat, da war er eigentlich auf der richtigen Linie. Und man hat den Ring in Bayreuth damals eigentlich so nie gehört. Also diese Details, so ein vorweggenommener Impressionismus bei Wagner, das war schon wirklich erstaunlich. Und das war dann auch für die Interpretationsgeschichte doch hochinteressant. Ich fand das wirklich auch hochspannend. Und das gilt eigentlich auch für den Parsifal. Anderes jetzt wie die Italiener, da kann man sich sicherlich drüber streiten, wenn er Puccini dirigiert hat, dann war es vielleicht ein bisschen so Zuckerbrot und Peitsche. Das war so ähnlich ein bisschen wie wenn Karajan Puccini dirigiert hat. Aber es war von einer großen Intensität und wie gesagt, er war eben ein kongenialer Sängerbegleiter und er hat eben diese großen Tenöre, Placido Domingo und Pavarotti, die hat er natürlich groß gemacht. Er war auch immer großartig mit Mirella Freni zum Beispiel. Also das würde ich nicht unterschätzen. Es muss ja nicht unbedingt immer jetzt ein ganz neuer Interpretationsansatz sein. Man soll die Stücke ja auch mal so spielen, wie sie in der Partitur stehen. Und da hat er sich schon wesentlich dran gehalten. Und das sind schon auch streckenweise sehr, sehr große Interpretationen, Aufführungen und auch Aufnahmen geworden.
Aufnahmen gibt es sehr viele von ihm, ja. 2017 sind dann die Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen publik geworden. Jetzt muss man ja sagen, in der Musikerszene war das ja eigentlich schon ja seit Jahrzehnten bekannt, die Sache mit Jimmy und den Jungs, wie das immer so hieß. Womöglich hat man damals sexuelle Übergriffe gegenüber von zu jungen Abhängigen nicht so wichtig genommen. Trotzdem fragt man sich ja, wieso das so lange kein Thema war. Auch als Levine dann 1999 als Chefdirigent bei den Münchner Philharmonikern installiert worden ist, da hat man sich ja in München geradezu akrobatisch um das Problem herumgewunden, beziehungsweise hat da die Augen zugedrückt, beide trotz Protesten. War Levine einfach so mächtig, dass das keine Rolle gespielt hat?
Nein, das liegt nicht allein an ihm. Das ist ein psychologisches Problem. Da ist es tatsächlich ein gesellschaftspolitisches Problem. Ich würde jetzt einfach auch mal vorneweg sagen, das, was Levine dirigiert hat, nämlich den Wozzeck von Alban Berg, da kommt der Satz drin vor, der Mensch ist ein Abgrund, es schaudert einem. Das gilt auch für Künstler, egal ob sie sich nun mit schönen Dingen beschäftigen. Und sicherlich ist die Pädophilie eben ein menschliches Problem. Man muss das natürlich irgendwie in den Griff bekommen. Und da spielt die Gesellschaft natürlich eine große Rolle. Bei der Metropolitan Opera war das so, dass diese Fälle durchaus bekannt gewesen sind, die Metropolitan Opera das aber immer bereinigt hat. Mhm. Und da gehörte natürlich ein bisschen auch die New Yorker Upper Class dazu, die das so organisiert hat.
Die damit gespielt haben.
Und was München betrifft, ja, da hatten die Grünen im Stadtrat, im Gemeinderat eine Anfrage gestellt und die anderen Parteien haben das so mehr oder weniger empört zurückgewiesen, weil man wollte, James Levine als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, weil man natürlich auch scharf war auf den Rang, den Namen dieses Dirigenten und auf seine Schallplattenverträge, weil das sind natürlich die kommerziellen Interessen dahinter. Dass das so spät erst rausgekommen ist, ich meine, im Prinzip waren diese Fälle ja auch verjährt, deswegen wurde ja James Levine auch nie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Diese Fälle waren alle verjährt. Sie sind sehr, sehr spät eben rausgekommen und das hing natürlich mit dieser MeToo-Debatte zusammen. Aber man muss das wirklich auch sagen, die Gesellschaft hat da weggeguckt und Opernhäuser und Theaterhäuser sind sehr, sehr nach wie vor sehr, sehr feudal strukturiert. Das ist unsere überlebte Adelsgesellschaft. Und da geht es natürlich um Machtpositionen. Und an da ranzukommen, das ist eben schwierig. Und das ist ein großes Konglomerat, das liegt nicht an ihm allein. Also diese Macht hätte er gar nicht gehabt, das so zu unterdrücken.
Im Moment ist die Metropolitan Opera ja Corona-bedingt in einer wirklich fatalen Lage. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Die Sänger und Musiker überhaupt, das Personal sind freigestellt. Keiner weiß, wie die Zukunft aussieht für dieses ja einst doch mal bedeutendste Opernhaus der Welt. Das ja aber eben auch schon länger nicht mehr so die Massen anzieht wie früher, wie zu Levines Zeiten. Kann man sagen, Levines Tod markiert jetzt das Ende einer Ära, der Metropolitan-Ära?
Allein das glaube ich nicht. Ich meine, er hat sich ja vorher schon zurückgezogen und er hat in Yannick Nesse-Séguin doch einen durchaus renommierten und adäquaten Nachfolger gefunden. Ich finde nicht, dass der jetzt da einen schlechten Job macht. Insofern kann man das nicht sagen. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich diese Corona-Pandemie. Die stellt eine Bedrohung tatsächlich für den kulturellen Bestand dar. Das weiß man erst hinterher, wie sich das auch finanziell auswirken wird. Das wird man auch bei uns sehen. Also das, glaube ich, ist viel gravierender als der Tod von Levine.
Trotzdem ist mit ihm ja wirklich so doch ein letzter Kämpfe einer ganz bestimmten Ära verstorben, oder?
Ja, das hat was mit der Interpretationsgeschichte zu tun und mit der Bedeutung der Metropolitan Opera. Da würde ich eben auch sagen, dass das so ein Sängerhaus gewesen ist. Hm. Das war dann tatsächlich nochmal mit der Direktion von Levine doch sehr maßgebend. Und das könnte sich natürlich auch ändern. Das kann sich auch durchaus berechtigterweise das mal ändern.
Sollte sich vielleicht auch mal ändern.
Da ist auch gar nichts dagegen einzuwenden. Und das muss man sehen, was die Zukunft da bringt. Aber wie gesagt, das sind, glaube ich, die ökonomischen Bedingungen jetzt durch die Pandemie weitaus einschneidender, als jetzt der Rückzug von Levine es gewesen ist. Das war quasi auch, kann man sagen, künstlerisch natürlich eine Bedingung, dass sich da einiges ändern muss oder sollte.
SWR 2 Opernredakteur Bernd Künzig über den am 9. März schon verstorbenen James Levine. Danke nach Baden-Baden, Bernd.
Ich danke auch.